Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Okay, ich würde sagen, wir starten einmal. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hier seid. Vielen, vielen Dank für eure Zeit jetzt schon. Und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Panel Vodafone Business und BVB Business Netzwerk, Annika, richtig?
Genau.
Ja. Auch in meinem Namen ein ganz herzliches Willkommen, stellvertretend für das BVB Business Netzwerk. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, und mit ihr meine ich sowohl hälftig das BVB Business Netzwerk, aber auch liebe Gäste von Vodafone. Wir freuen uns wirklich sehr, heute diesen gemeinsamen Abend zu verbringen und jetzt auch so richtig den Start im Business Netzwerk mit Vodafone zu vollziehen, und haben auch, glaube ich, gleich ganz spannende Gäste. Deswegen erstmal vielen lieben Dank im Namen der Gäste, im Namen unseres Teams. Ich glaube, das wird ein spannender Abend, und ich freue mich recht herzlich und lausche gleich selber eigentlich mal.
Ja, ganz freut gespannt mich. Zu. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Von daher, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, weil das, was Annika gerade schon leg einfach hier hin. Super, danke. Angedeutet hat. Heute geht es nämlich darum, wie Digitalisierung, KI und Vernetzung den Fußball neu denken. Tech meets Football steht hier, habt ihr vielleicht schon in euren Einladungen gesehen. Und das heißt vom Spielfeld über die Tribüne und bis hin auch zur Fan-Experience. Die Frage ist, wie viel Tech steckt wirklich im Spiel? Ich glaube, das wollen wir heute einmal uns anschauen, diskutieren. Und da freue ich mich sehr drauf. Und bevor ihr euch fragt, Annika hat gerade schon gesagt, wer sie ist, wer ich denn eigentlich bin. Mein Name ist Janine, ich bin von Vodafone Business und ich freue mich auf einen ganz spannenden Abend. Und ich würde sagen, wir starten einmal direkt rein, und ich freue mich, unsere Gäste für heute hier oben begrüßen zu dürfen, denn wir haben drei echte Experten auf der Bühne, die alle für ihre Weise dafür sorgen, dass Technologie auf dem Spielfeld und auch neben dem Spielfeld zusammenfinden. Also begrüßen Sie mit mir Alexander Mühl, Director Marketing und Digitalisierung bei Borussia Dortmund. Stefan Horst, Head of IT bei Borussia Dortmund. Und Michael Reinhardt, Director Innovation bei Vodafone Deutschland. Herzlich willkommen.
Ist das okay, wenn ich mitmache?
Ja, ja.
Sorry.
Habe ich dir das nicht gesagt? Das tut mir leid.
Ich mach's so.
Ja, genau. Erstmal schön, dass ihr heute da seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Stellt euch doch gerne vielleicht einmal selbst vor und verratet uns, was ihr denn Tech meets Football euch da überhaupt verbindet. Alexander, fang du doch gerne mal an.
Mache ich gerne. Titel hast du ja gerade schon gesagt. Direktor Marketing Digitalisierung bei Borussia Dortmund. Also bei mir die Eigenvermarktung des Clubs, das ganze Marketing und die Pflege der Marke, aber halt auch die, sag ich mal, fachliche Zuständigkeit für digitale Plattformen beim BVB, CRM, Fandaten und ähnliches. Innovationsthemen, E-Football. Also ist ein breites Feld, macht auch unfassbar viel Spaß. Und wenn du mich jetzt persönlich fragst, was mich zu den Themen getrieben hat, ich glaube, das war bei mir immer, dass ich so dieses innere Spielkind immer kultiviert habe. Also ich habe eine unglaubliche Freude dran, mich mit Technologie auseinanderzusetzen und die spielerisch zu erfahren und dann drüber nachzudenken, wie man sie in anderen Kontexten einsetzen kann. Ich hoffe, die Faszination behalte ich mir auch noch sehr lange, weil da trifft sich dann so persönliches Interesse und dann berufliche Aufgabe.
Spannend. Stefan?
Danke für die Einladung. Stefan Horst, ich bin IT-Leiter beim BVB, mache das jetzt 5 Jahre ungefähr und darf, Alex stellt mich eigentlich immer so vor, wenn wir in einem Raum sind, dass ich das ausbaden muss, was er sich überlegt.
Ich hab's ja eigentlich verkniffen, aber
nee, ist okay. Genau, und was die Faszinationen angeht, jetzt gerade Sport oder auch KI-Innovation, ist, dass es endlich wieder so eine Art Spielplatz ist, ähnlich wie du es auch gesagt hast, dass man sehr viele Möglichkeiten hat, Dinge auszutesten und das dann halt irgendwann auch auf dem Platz Gott sei Dank sieht. Also so eine Art Spielplatz für ältere Kinder.
Okay, spannend.
Ja, Michael Reinhardt, Innovationschef von Vodafone Deutschland.
Ich kümmere mich darum, dass wir Technologien frühzeitig evaluieren, schauen, wie wir sie am besten einsetzen können. Fußball ist eine super geeignete Bühne, um Technologie auszuprobieren. Dinge müssen schnell gehen. Es sind viele Leute im Stadion und da versuchen wir mit unseren Lösungen dann entsprechend Anklang zu finden.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall passend dazu haben wir die drei perfekten Experten heute da, um einmal darin einzutauchen, wie denn Fußball und Technologie doch so schön auf dem Platz zusammenspielen. Ich habe eben schon gesagt, ich freue mich sehr, das Panel moderieren zu dürfen. Allerdings mache ich das hier natürlich sehr gerne, aber wichtig ist, das, was wir hier oben besprechen, lebt natürlich auch von euch. Das heißt, gerne teilt mit uns eure Thesen, ruft rein, beziehungsweise hebt eure Hände. Wir haben hier Damen und Herren dabei, die gerne einmal mit einem Mikrofon zu euch kommen. Teilt gerne mit uns und seid hier aktive Teilnehmer auch hier vorne. Und ich würde sagen, damit fangen wir auch direkt einmal schon an, denn der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Wir haben so grüne und rote Karten auf der Bühne oder auf euren Plätzen. Der eine oder andere, der beim Plenum schon mal war, kennt das schon. Ich werfe mich gerne am Anfang so als kleines Warm-up und keine Sorge, ich komme nicht runter, mal ein paar Thesen in den Raum, um einfach mal ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was ihr denn zu diesen Themen, die wir heute hier oben in der einen oder anderen Form diskutieren, denn von haltet. Grün steht für ich stimme zu, rot für ich stimme nicht zu. Und keine Sorge, es gibt kein richtig und kein falsch. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Jetzt habe ich eine sehr hohe Herleitung gemacht. Ich hoffe, diese Fragen können diesem Impuls auch beihalten. In 10 Jahren wird der wichtigste Spieler auf dem Platz kein Mensch mehr sein, sondern eine KI. Grün, ich stimme zu, rot. Okay. Ich sehe in der Tat, drei Grüne, dass sie zustimmen, der Rest komplett, dass die KI keinen Einzug auf den Platz hält. Okay, darauf anlehnend, ohne KI wird kein Trainer mehr eine Startelf aufstellen.
Hm? In 10 Jahren?
In 10 Jahren.
Okay.
Ja, da ist schon, da sieht es schon eher positiv aus, dass das stimmt. Technologie macht Fußball fairer. Aber vielleicht auch ein bisschen langweiliger als provokante Frage in den Raum. Grün, stimme zu. Okay. Fair, aber langweilig. Okay. Und last but not least, Michael, du hast es gerade eben schon ein Stück weit gesagt oder angeteasert, Fußball ist das beste Testfeld für Technologien, die später auch vielleicht den Weg in andere Branchen finden. Grün, stimme zu. Rot.
Ja. Enthaltung.
Er nein. Alexander, du bist neutral. Du hältst es.
Ja.
Okay, gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Da haben wir, glaube ich, schon mal einen guten Blick zu den Themen bekommen, die wir hier heute auch besprechen werden. Vielleicht mal direkt die erste Frage, Michael, in deine Richtung. Du hast gesagt, Thema Innovation. Wir haben gerade eben schon ein ganz bisschen das Thema Innovation angestreift mit der letzten Frage. Du bist viel unterwegs in der Welt der Innovation. Was sind da gerade so die Entwicklungen, die dich am meisten begeistern?
Ja, mein grundsätzlich alles, was sich rund um das Thema KI dreht, ist wirklich spannend anzusehen. Ich habe am Weg hierher nochmal eins meiner Lieblingstools in der letzten Zeit bemüht auf der Fahrt, nämlich Notebook LM, ein Dienst von Google, wo man einfach alle möglichen Dinge reinwerfen kann und sich dann quasi wirklich nur aus diesem kleinen Packen an Informationen seine eigene kleine Welt und sein eigenes kleines Language Model schaffen kann. Zum Thema auch, was Innovation im Fußballstadion betrifft. Mhm. Und das Gute daran ist, man kann ja im Auto nicht lesen, sondern man kann sich's wie einen Podcast während der Fahrt dann anhören und auf eine sehr dynamische Art und Weise. Und das nutze ich mittlerweile täglich einfach, um auf kurzen Fahrstrecken mich schnell über Dinge zu informieren, die wichtig sind. Das fasziniert mich. Auch natürlich alles, was Kameratechnologien betrifft, die immer besser werden, die immer mehr Details zulassen und die natürlich auch immer mehr Datenbreite oder Bandbreite brauchen, um übertragen zu werden. Das sind Themen, die uns nach wie vor ziemlich antreiben.
Und bezogen auf Fußball, hast du, was ist da gerade so, wo du sagst, so, das ist da glaubst du gerade, da ist ziemlich viel Musik drin?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus verschiedensten Dingen und darauf werden wir ja später auch eingehen. Ein Thema, das uns in der Vergangenheit schon sehr fasziniert hat, sind Möglichkeiten, die ich halt über Virtual und Augmented Reality auch habe, um zumindest zu Hause das Stadion etwas näher kommen zu lassen. Das ist etwas, was mich nicht nur beim Thema Fußball, sondern insgesamt fasziniert, weil man eben in ganz neue Welten eintauchen kann.
Okay. Ganz spannend. Stefan, du hast gerade genickt, als Michael gesagt hat, man kann von zu Hause aus in die Fußballwelt eintauchen.
Vielleicht ergänzend auf die Frage Technologie und Faszination. Also ja, das ist auf jeden Fall ein Medium. Ich glaube, das ist das bekannteste Medium oder bekannteste Art und Weise, das abzubilden. Was ich allerdings ergänzend finde, du hast es mir gezeigt und wir haben darüber gesprochen vorhin, sind auch Hilfsmittel für Menschen, die es vielleicht nicht so wahrnehmen wie wir. Wir sehen es, wir hören es. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, das ist ganz spannend.
Ist das ein Thema, was auch euch gerade vorantreibt?
Ja, natürlich. Also ich habe mich gerade selber als Spielkind geframed. Mhm. Aber ich glaube, das, was du als Fußballverein nicht machst oder wir als Fußballverein nicht machen, ist Innovation, um ihrer selbst willen voranzutreiben. Sondern ich glaube, es macht schon immer sehr viel Sinn, sich den Use Case genau anzuschauen und zu gucken, für wen bietet so eine Innovation wirklich einen Mehrwert. Das Beispiel, das du gerade gesagt hast, Fans mit beschränkten Sehfähigkeiten und Hörfähigkeiten, wie können wir denen helfen, über Technologie das Stadionerlebnis wirklich wahrzunehmen. Auch, was du gerade angesprochen hast, Augmented Reality, Virtual Reality, ich bin auch unfassbar fasziniert davon. Ich frage mich da halt immer nur, wo ist die kritische Masse an Endnutzern, die gewillt sind, sich auch zu Hause im Wohnzimmer auf so eine Technologie einzulassen und mit einer Datenbrille oder einer Virtual Reality Brille einen Spiel anzusehen. Ich glaube, wir kommen an den Punkt. Ich glaube, wir sind noch nicht da. Aber das macht es ja auch irgendwie spannend. Aber deswegen finde ich, ist Technologieeinsatz immer so ein Abwägeprozess. Ja, ich glaube, du brauchst diese Faszination dafür, um dich drauf einzulassen und dich reinzudenken. Aber am Ende musst du als Verein dann doch recht nüchtern schauen, wo packe ich denn meine Ressourcen drauf? Wo kann ich eine Technologie so einsetzen, dass sie der größtmöglichen Masse von meinen Fans einen Mehrwert stiftet?
Ist das so eine Akzeptanz? Also inwiefern Clubmarke versus Akzeptanz beim Thema Technologie?
Ich würde es, das Neudeutsch würde man Adoption Rate nennen. Ne? Also du schaust dir Technologie an und sagst dir, wie viele Leute sind gewillt, damit zu interagieren. Zum Beispiel Umstellung auf digitales Ticketing ist ein großer Mehrwert. Aber wir haben auch laufend Diskussionen mit Menschen darüber, die sagen, ach man, das ist doch alles doof. Wir haben nicht mehr die Tickets ausgedruckt. Die haben ihre Sammelalben, die zurückgehen bis 1974. Und ja, was wir gemacht haben mit Eventim zusammen, wir haben 3 Ticketdruckautomaten installiert im Stadion, wo die Leute gegen kleine Druckgebühr mit ihrem digitalen Ticket den QR-Code scannen und dann ein Erinnerungsticket ausdrucken können. Also ich nutze im Grunde Technologie, um das alte haptische Sammelerlebnis dann wieder zu erwecken. Finde ich, haben wir ganz elegant gelöst, aber da haben uns wirklich viele Leute drauf angesprochen und wir haben sogar eins im Gästeblock. Also
okay, also es ist nicht nur, okay, got it. Ich finde es immer ganz spannend, weil ich hatte das euch, glaube ich, schon erzählt gehabt. Ich war beim EM-Spiel in Düsseldorf und da lief alles nur über das digitale Ticket und du musstest dein WLAN anmachen, du konntest überall lang gehen. Und für mich war das nur so, wow, ich muss gar nichts machen, weil es war automatisiert. Ich war mit meinem Papa da, mein Papa war komplett so, hä? Er wollte dieses Ticket haben, er hat das gar nicht verstanden. Er hat mich, glaube ich, im Vorfeld 5-mal gefragt, ob ich denn jetzt wirklich ein Ticket habe, ob wir denn da reinkommen, weil er das gar nicht so richtig begreifen konnte. Von daher diese Emotionen. Funktionalität durch Technologie versus im Fußball ist schon ein großer Hebel sozusagen, ne? Da auch die Passion zu behalten.
Total, oder? Und ich glaube, es gilt nicht nur für Fußball. Also ich habe wirklich ausgiebigst geflucht gestern auf Ticketmaster, weil ich mir Karten im Vorverkauf für ein Konzert in Düsseldorf geholt habe. Interpol und Blockparty spielen zusammen. Also großartiges Line-up, aber das soll hier nicht Thema sein. Und was ist es? Ein voll digitales Ticket in der Ticketmaster-App und ich habe eben keine Eintrittskarte, die ich in mein Sammelalbum ankleben kann, das zurückgeht bis 1992. Also hat nichts mit Fußball zu tun. Ich glaube, es ist halt, du merkst, du hast kulturelle Phänomene in der Gesellschaft, die emotional extrem aufgeladen sind und wo du schon schauen musst, wie setzt du Technologie maßvoll ein, du willst mehr Komfort schaffen, aber du willst auch diesen wie sagen die jungen Leute immer, die Aura, die willst du halt dann nicht killen damit, ja. Und das ist auch, das wägen wir ständig ab als Club.
Du hast es gerade gesagt, dieses Thema, wie ihr damit umgeht, Technologie zu entscheiden, wie es einzusetzen. Stefan, wie du gerade sagtest, du sagst die, wie hast du es gesagt, du musst die Sachen umsetzen, die Alexander sich ausdenkt. Wie geht ihr denn da vor? Also wie bewertet ihr denn solche Sachen auch aus einer IT-Brille?
Also das ist tatsächlich von Bereich zu Bereich unterschiedlich im Sport. Es ist wirklich Research Development. Da testen wir sehr, sehr viel auch, selbst wenn es noch nicht etabliert am Markt ist. Und im Bereich dann zum Beispiel Endkunden, Stadionerlebnis, da ist es tatsächlich so, wir machen, also wie ihr es kennt, wir machen POCs, ja, wir haben immer wieder Innovationsworkshops mit Institutionen, mit Partnern, wie bei euch zum Beispiel, und gucken, ob das passt. Dann testen wir das auch im Stadion oder im Umfeld. Und dann gibt's aber immer noch die Betrachtung, ja, ist das was, was wirklich einen Mehrwert bringt? Dann haben wir natürlich die Betrachtung des Finanziellen, wie man es halt macht mit dem Business Case. Und dann implementieren wir es oder nicht. Also ein klassischer Weg.
Klassischer Weg. Habt ihr so ein Beispiel, so wo ihr gesagt habt, das haben wir einmal durchgetestet und wir haben uns dann doch nicht dafür entschieden, weil der Fan den Mehrwert dann vielleicht doch nicht gesehen hat? Aus einer emotionalen Ebene vielleicht auch?
Das Thema Stadion würde ich kurz ausblenden, aber wir haben das im digitalen Umfeld sicherlich mehr. Metaverse könnte so ein Thema sein.
Ja, das beste Beispiel ist, die Älteren werden sich daran erinnern, vor 3 Jahren war die Zukunft des Fan-Engagements tokenbasierte Web3-Applikationen mit Einbindung von NFTs. Ich habe die Buzzwords immer noch drauf, weil ich hatte pro Woche 5 Vertriebler am Telefon. Anders als andere Clubs haben wir sehr bewusst gesagt, das machen wir nicht, aus einem Markenverständnis heraus, weil wir diesen Mehrwert für Fans nicht gesehen haben. Wir haben das eigentlich als reines Spekulationsobjekt gedeutet und wir hätten da, also durch was Liverpool gemacht hat und andere, ne, also der Markt war voll davon. Das haben wir seinerzeit nicht bewusst gemacht. Wir hatten einen kleinen Testcase in unserer internationalen Fan-App. Da haben wir gesagt, guck mal, da packen wir mal eine Token-Mechanik rein, monetarisieren aber auch nicht. War auch eine Diskussion mit der Fanszene. Ja, auf einmal verlagere ich Partizipation im Club in ein Medium, wo ich mir Einfluss kaufen kann, indem ich diese Fan-Tokens auf der Blockchain kaufe. Haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Haben wir auch Gegenwind bekommen, war aber auch dann nie zur Debatte. Aber da hat unsere Fanszene auch ein feines Sensorium. Naja, auf jeden Fall haben wir über 3 Jahre diesen POC einfach mal laufen lassen und haben gemerkt, es gibt schon Menschen, die das toll finden, aber halt nicht in dem Maße, dass es für uns als Club ein skalierbares Element unserer Fan-Experience werden würde. Also eine extrem kleine Nische, die Spaß hatte an diesen Mechaniken, auch an den Sammelmechaniken, aber nichts, was groß ist. Insofern haben wir gesagt, okay, been there, done that, das haben wir gelernt, das lassen wir jetzt erstmal. Das ist kein Plädoyer gegen die Blockchain. Ich glaube, es gibt Einsatzszenarien dafür, aber dieses spezifische Thema war, was wir gemerkt haben, ausprobiert, aber das machen wir nicht im großen Stil.
Michi, du hast gerade direkt so genickt, als es hieß POC, wir haben es ausprobiert und dann gab es dann aber doch keine Adoption.
Ja, wir haben 2019, wie wir unser 5G-Netz gelauncht haben, mal überlegt, wie kann man diesen Aspekt der neuen möglichen Geschwindigkeiten, der Möglichkeiten auch vor Ort über die Edge Cloud Sachen schnell berechnen zu können und das ganze Thema niedrige Latenzzeiten miteinander verbinden. Das war dann dieser Case, den wir in Wolfsburg gestartet haben mit Augmented Reality, wo wir einfach zeigen wollten, wie schnell und wie interaktiv das Netz quasi im Fußballstadion auch eine neue Experience schaffen kann. Was hat man daraus gelernt? Auf der einen Seite hat man daraus gelernt, dass man keine Fans im Stadion sitzen haben will, die so quasi drinnen sitzen und das Spielfeld durch ein Display sehen, obwohl sie im Stadion sitzen, was wenig Sinn macht. Das heißt, dieser Pivot in Richtung, wir müssen auf eine Brille gehen, die das Fanerlebnis in eine andere Art und Weise integriert, war schon mal das Erste. Dann haben wir auch gemerkt, die Journalisten sind eigentlich die am meisten diese Lösung interessiert, weil da natürlich sehr viele Daten produziert werden, die sie sonst umständlich über ihre 3, 4, wie viel auch immer Screens, die im Stadion neben ihnen stehen, manuell raussuchen müssen. Und das war ein Lernprozess. Das Ganze war nicht massenmarktfähig, auch aufgrund der Tatsache, dass es noch viel zu wenig Endgeräte gab. Aber den Case gibt es. In Irland wird er mittlerweile sehr erfolgreich bei Baseball- und Basketballspielen eingesetzt, auch für die Fan-Experience mit Brillen. Und wir haben gezeigt, dass man viele Kunden im Stadion mit einer derartigen Applikation versorgen kann. Ein anderes Beispiel, das wahrscheinlich zielführender ist, wie wir mit Bewegungsdaten Fanmobilität messen können, wo wir in Leverkusen anlässlich eines Spieltages mal gezeigt haben, dass man nur aufgrund der reinen Präsenz von Fans im Stadion sagen kann, wie viel CO2 an diesem Tag quasi durch die Fans am Weg ins Stadion produziert wurde, weil wir aufgrund der natürlich datenschutzkonformen Messungen schauen konnten, sind die mit dem Fahrrad gekommen, sind die zu Fuß gekommen, sind sie mit dem Zug gekommen oder sind sie mit dem eigenen Auto gekommen. Und das sind Dinge, die wahrscheinlich mehr Wert schaffen, im wahrsten Sinn des Wortes, als wenn man jemanden durch ein Display aufs Spielfeld sehen lässt.
Weil du sagst, ergänzende Frage, dass das in Irland beim Basketball und beim Baseball bessere Adaption findet bei den Fans. Liegt das daran, dass es halt nicht das Handy ist, sondern jetzt wirklich schon diese, ich weiß nicht, Ray-Ban-Brillen oder das gibt es ja schon in gekauft?
Genau, das ist im Wesentlichen, weil wir haben 2019 gestartet, dann waren wir aufgrund der Pandemie natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil wir hatten einen Service für Fans, aber keine Fans im Stadion. Das hat uns 2-3 Jahre gekostet und dann erst ist das Thema in Richtung Irland auch geschwappt. Und dann hatten wir natürlich auch 3 Generationen später ganz andere Devices, mit denen man das ausprobieren konnte.
Ich glaube aber auch, dass es echt ein Thema ist, über welche Sportart du redest. Weil Fußball ist halt wirklich eine Echtzeitsportart. Beim Baseball hast du viele Unterbrechungen. Formel 1 ist ein unfassbar datengetriebener Sport, wo ich glaube ich auch, also ich bin jetzt nicht der größte Formel 1-Fan, weil ich Rennen begrenzt spannend finde, aber ich glaube, du kannst Prognosen aus den Fahrdaten ableiten, die nochmal so einen Spannungslayer hinzugeben und du hast dann auch eine Aufmerksamkeit, wo dies dir erlaubt, nochmal Daten zu beobachten, während das läuft. Das hast du beim Fußball nicht in dem Maße. Auch da, ich fand den Case großartig, triggerte mein inneres Spielkind total. Aber ich glaube, da brauchen wir irgendwann die Apple Glasses SE und dann 5% davon, die im Stadion aufhaben, um den Use Case aufzumachen. Aber dann habe ich Bock.
Ja, das ist genau der richtige Punkt. Ich glaube, in einem Sportkontext, wo ich in einem Stadion bin, wo jeder eigentlich, wenn er halbwegs gut sitzt, einen Überblick hat über das Geschehen, ist es weniger wichtig, so etwas zu haben, als eben im Kontext Formel 1, wo ich vielleicht nur ein Zehntel dessen, was während des Rennens passiert, auch wirklich sehe. Beim Skifahren genau dasselbe. Wir haben auf der Kieler Woche mal quasi auch über Augmented Reality gezeigt, wo die Schiffe mit jeweiliger Geschwindigkeit gerade sind, weil das eben auch andere Sportlocations sind, die ein ganz anderes Bild ergeben.
Stefan, du hast gerade eben geneckt, als Michael über das ganze Thema Echtzeitdaten diskutiert hat. Ist das bei euch hier in Dortmund auch ein großes Thema, wie ihr damit umgeht?
Also da kommt es wieder drauf an, wenn man sich mit dem Sport auseinandersetzt, dann tatsächlich ist das relevant. Also wer es nicht kennt, um jetzt mal langsam mit Insights anzufangen. Wir haben 16 Kameras, die halt Echtbilder aufnehmen und die Daten, die da rauskommen, genauso wie mit Positionsdaten, kriegen wir live mitgegeben. Das heißt, wir können theoretisch live erkennen, wie sich das Spiel verändert. Das ist erstmal eine Research-Development-Situation, weil es ganz viele Konstrukte gibt, wo wir es noch nicht voraussagen können. Aber theoretisch können wir die Spiele live beobachten auf einem Tablet. Und zwar alles, was man sich vorstellen kann. So, das heißt, wir können das auswerten, aber vielleicht irgendwann in einer zweiten, dritten Session die Erkenntnisse aus den Daten, die Daten reichen noch nicht, um alle Erkenntnisse wirklich zu gewinnen für Predictive, für Strategieänderungen etc. pp.
Ist es das, wenn man zwischendurch immer mal Trainer am Spielfeldrand sitzen sieht und die dann auf so ein Tablet gucken, da ist es das, was du gerade
gesagt hast? Das sind Faktoren, die wir schon aufnehmen können. Das sind Sensoriken von Spielern, das sind Positionsdaten, das sind Geschwindigkeitsdaten. Das sind also schon die Daten, die wir auswerten können. Wir können auf Basis dieser Daten aber noch nicht sagen, in 10 Minuten verletzt sich jemand. So weit sind wir noch nicht.
Können das andere schon? Nein. Ginge das?
Okay. Nee, die Daten, also Das ist ein sehr chaotisches Spiel, Fußball, wenn man sich ein bisschen detaillierter damit auseinandersetzt. Und es gibt Annahmen, aber es gibt halt noch keine Beweise, dass gewisse Algorithmen einfach passen. Und die Faktoren, die auf einen Spieler, auf ein Spiel eintreffen, sind sehr unterschiedlich. Und nur um ein plakatives Beispiel zu sagen, ein langer Pass kann für uns von der Definition her 16 Meter sein, für Wolfsburg 18 Meter. Und das sind schon ganz individuelle Themen, die wir dann berechnen müssen. Und deswegen, das ist gar nicht so einfach, ehrlicherweise.
Und das heißt, weil du gerade Wolfsburg in den Raum geworfen hast, das heißt, jeder Fußballverein hat da gleich gerade auch seine eigenen Herausforderungen oder sagt ihr, das ist schon so ein grundsätzliches Thema, was Fußball, die Branche, die Sportbranche hat, die mit diesen Themen überhaupt, mit diesen KI-Daten, die man sammelt, was zu machen?
Jetzt mache ich einen Monolog, ich hoffe, es ist okay. Also prinzipiell gilt, in Deutschland ist es gleich, jedes Stadion hat die gleichen Anforderungen, was Kamerasensoriken angeht. Wie wir das interpretieren, ist unterschiedlich, weil natürlich sind Sportwissenschaftler, haben da ihren eigenen Blick drauf. International gesehen sieht es nochmal ganz anders aus und in internationalen Wettbewerben, weil es da tatsächlich andere Anforderungen gibt, bis hin zu, es gibt keine Kameras vermeintlich. So, das heißt, man kann eigentlich immer nur dann deutsche Mannschaften mit deutschen Mannschaften vergleichen, erstmal von den Werten, Daten, die wir bekommen. International sieht das dann immer ganz unterschiedlich aus.
Ja, und ich glaube, dann kommt, selbst da kommt ja auch wieder die Nutzerperspektive.
Ja.
Also wie ist eine sportliche Leitung in einem Verein aufgestellt? Stefan hat es gerade gesagt, was für eine sportliche Philosophie, was für eine Spielphilosophie hast du als Verein? Wie definierst du Kurzpassspiel? Was ist ein langer Pass, was ist ein kurzer Pass? Und alles das sind ja dann eigentlich Parameter, die du vereinsindividuell in solche Modelle reinbringen musst. Dann hast du noch vielleicht eine sportliche Leitung, die sagt, ja, aber mein Bauch verrät mir auch schon sehr viel. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass das bei uns der Fall ist, aber so sind halt Menschen. Und wenn ich jetzt die gesamte Branche mir ansehe, und das macht halt so eine Vergleichbarkeit von den Daten halt extrem schwer.
Ich habe gelesen in der oder im Podcast gehört, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass vor allen Dingen die Premier League in diesem Thema Daten wohl sehr gut sein soll und dass die spanische Liga auch eine Kooperation oder in die Real Madrid Bars eine Kooperation sogar mit Microsoft gemacht hat. Das fand ich jetzt aus so einer Business-Perspektive irgendwie ganz spannend. Warum macht ein Fußballverein mit Microsoft eine strategische Kooperation für ein digitales Fan-Thema? Da grundsätzlich nur meine Frage an euch, das sieht ja jeder, jeder Verein ist da ja anders aufgestellt, wie Alexander gerade sagte. Wie ist da grundsätzlich denn eure Meinung als Verein, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Also seht ihr, hey, wir wollen da investieren, wir wollen da reingehen, jetzt gar nicht nur sehr auf dem Spiel, was auf dem Stand, auf dem Spielfeld passiert, sondern auch drumherum. Du hast eben das ganze Thema Stadionerlebnis auch gesprochen. Ist das für euch auch so ein strategisches Thema?
Also definitiv ja, weil Daten zu nutzen, um den Fan besser kennenzulernen, ihm das bessere Erlebnis zu geben, auf jeden Fall. Ich meine, Alex, das ist dein Fokus.
Ja,
mit sich. Die Herausforderung ist, über den Sport reden wir eigentlich nicht. Das heißt, das ist natürlich die Hoffnung, dass man den Heiligen Gral irgendwann findet und Dinge vorhersehen kann, die niemand anders vorhersehen kann. Deswegen, da investieren, glaube ich, jeder Verein sehr viel Geld oder das Geld, was er kann. Das mag in der Premier League mehr sein wie in Deutschland, in der Bundesliga. Aber, sag ich mal, aus der Fan-Perspektive und aus der Vertriebs-Marketing-Perspektive ist das höchst relevant, nicht nur für uns als Fußballverein. Oder?
Ja, kann ich mir nur anschließen. Also ich glaube, da gilt aber auch eigentlich das Gleiche für einen Fußballverein, wie es für andere Unternehmen gibt. Also Datenerhebung und Datenanalyse gibt einem einfach bessere Insights in die eigene Kundschaft, gibt die Möglichkeit, Angebote und Services besser auf die Menschen zuzuschneiden. Und das ist, was du am Ende ja willst. Du willst eine größere Relevanz herstellen, du willst den Leuten einfacher machen, mit deinen Produkten und Services zu interagieren. Und Daten sind da halt ein entscheidender Weg für. Und ein anderer Aspekt ist, das ist ein reines Vermarktungsthema, aber natürlich kannst du damit auch dein werbliches Inventar, was du als Fußballverein hast, auch weiterentwickeln. Das ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt einfach nur ein Out-of-Home-Plakat oder eine Bande hier im Stadion habe oder ob ich über CRM-Systeme oder einen smarten Ad-Server basierend auf den Fan-Daten, die ich habe, ein Werbemittel von einem Partner viel passgenauer ausspielen kann. Das ist, aber nochmal, das ist nichts Fußballspezifisches. Yeah. Das ist eigentlich, wenn du so willst, die Diskussion führt ja im Vodafone Marketing genauso. Oder wir mit euch. Also
Beziehungsweise habe ich kürzlich mit jemandem in den USA gesprochen, wo gerade eine Lösung quasi, wo die Kameras in die andere Richtung, nämlich aufs Publikum zeigen, getestet wurde, was Prediction im Bereich Sicherheit betrifft, wo ich eine Stimmungsanalyse machen kann, wo kippt die Stimmung, wo gleichzeitig auch noch die Social Media Feeds und Trends quasi miteinander vermischt werden, um auch wirklich reagieren zu können, bevor was passiert. Ich glaube, das sind ja auch super spannende analytische Sachen, um einfach im Stadion für Sicherheit zu sorgen. Mhm.
Vielleicht ergänzend, wir sind jetzt Partner von euch, ihr seid Partner von uns und auch die Partner haben mehr Anforderungen an ein Unternehmen wie im BVB, an einen Fußballverein, einfach mit Daten zu liefern und zusammen was zu schaffen. Und ich glaube, das treibt uns dann auch nochmal vorwärts.
Also nicht viel anders als ein normales Business. Genau. Frage, ich guck mal in die Runde. Gibt es Fragen? Bin mir sehr sicher. Da, einmal kurz.
Der Spieler Übel, weil er hat heute 70 Rims gemacht, wird sowas schon verwendet, um, ich sag mal, Predictive Analytics zu sagen, Spieler, keine Ahnung was, Schotter weg, bin müde, 30 Sprints zu viel heute, ich müsste unbedingt auswechseln.
Also wir nehmen, also ja, das machen wir.
Wiederhole nochmal einmal die Frage.
Also ich wiederhole vielleicht noch, also habt ihr das mitbekommen, sonst würde ich es nochmal wiederholen. Also es geht einfach darum, Datenauswertung in Bezug auf Werte sammeln, um zu erkennen, ob Spieler wie ein Schlotterbeck müde werden oder es zu viel trainiert haben oder zu viel gelaufen sind. Also machen wir ja, vielleicht unabhängig der Sensorik, der Positionsdaten der Spieler, also GPS-Daten, nehmen wir natürlich auch andere Sensoriken auf, mehr im Training und mehr in der Leistungsdiagnostik, um einfach mehr vorbereitet zu sein. Und nur damit ihr so ein Gefühl habt, wir nehmen an die 100, theoretisch beim Spiel, an die 150 Millionen Datenpunkte auf. Ja, Stand jetzt sind es ungefähr 7 Millionen Datenpunkte und Daten, aber es wird jetzt übernächste Saison ungefähr diese Dimension entwickeln, alleine bei einem Spiel. Ja, und da reden wir noch nicht von Leistungsdiagnostik, sondern rein von Positionsdaten und anderen Informationen. Und vielleicht die zweite Kennzahl: Im Training gibt es ungefähr 1080 unterschiedliche Werte, die wir erfassen könnten. Und in der Kombination der Möglichkeiten mit den Wahrscheinlichkeiten, mit den chaotischen Systemen, die es auf dem Fußballplatz gibt, sind das einfach Werte, die man aktuell zwar aufnehmen kann, aber ich sag mal, 50 bis 60 Werte haben eine Relevanz, Stand jetzt. Alles andere sind Research- und Development-Themen, mehr oder weniger.
Was sind das so für Werte? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst 60 bis 70 Werte?
Ja, das ist Puls, das sind wie man es mit der Uhr kennt, ne, die normalen Werte, dann sind Körpertemperatur kommt noch dazu. Also alles, was man sich so vorstellen kann an Sensoriken, wenn man privat joggt, sind Werte, die wir auf jeden Fall auch nutzen können und das in Kombination mit GPS. Und externen Sensoriken, da gibt es halt Kombinationen, die dann dem Leistungstrainer oder dem Athletiktrainer helfen, Entscheidungen zu treffen oder Trainings umzustellen. Während des Trainings noch.
Während des Trainings noch. Okay, spannend. Gibt es noch, hat das die Frage beantwortet, Rudi? Okay, sehr. Gibt es noch weitere Fragen? Hallo? Hier vorne?
Also während des Spiels wird nichts aufgezeichnet, gibt es keine Herzfrequenzen oder irgendwelche Sachen, oder ist das geplant, dass das irgendwann ist, weil der Trainer könnte ja dann gucken, wer macht jetzt noch die Verlängerung, wer schafft das noch oder wer ist jetzt muss ich auswechseln, dann kann der Spieler das ja immer noch.
Nein, also es gibt tatsächlich auch während des Spiels Werte, die wir aufnehmen.
Die werden jetzt alle schon ausgewertet schon. Das ist auch erlaubt alles. Das hat
also nicht so viel wie im Training. Das muss man ehrlicherweise sagen, aber es gibt Werte, die werden ausgewertet, ja.
Okay, das wollte ich wissen.
Also es gibt ja Sensoren am Spieler und es gibt Sensorik im Stadion, korrekt? Ja. Oder auf dem Spielfeld?
Genau, korrekt.
Also rein theoretisch bei der Sensorik am Stadion oder am Spielfeld könnte man rein theoretisch auch andere Daten erfassen, nicht die eigenen Spieler sind.
Genau, also
wie geht's da voran?
Genau, also es ist so, dass die DFL Daten erfasst von beiden Parteien, also beiden Mannschaften und die gleichzeitig auch alle Daten an beide Vereine sendet.
Ja.
Das waren übrigens auch genau diese Daten, die wir in dem Fall von Wolfsburg damals verwendet haben, um auf dem Spielfeld die Spieler zu visualisieren. Also die DFL erhebt da quasi ihr eigenes Set an Daten. Das wäre normalerweise nach Köln zur Auswertung gespielt worden, aber wir hatten eben diesen Breakout-Point mit einer Mobile Edge Cloud, die es uns ermöglicht hat, in Echtzeit im Stadion diese Daten berechnen zu können. Ja.
Ja. Guten Abend. Die Frage geht an die Unternehmen Vodafone und BVB. Jeder, der sich mit KI beschäftigt, der muss ja quasi jeden Tag oder mindestens einmal in der Woche sich anschauen, welche neuen Tools kommen auf den Markt. Wie geht ihr damit um? Wie prüft ihr das? Und wie kommt ihr dann auch zu dem Entschluss, was macht für uns im Unternehmen Sinn? Und was lassen wir auch bewusst weg, damit wir irgendwo in diesem Thema einen Fokus setzen?
In Bezug auf KI oder allgemeine Technologie?
Im Speziellen die KI-Tools, die dann halt auch den Arbeitsalltag erleichtern, die ja wöchentlich neu auf den Markt kommen.
Ja, also was Vodafone betrifft, wir haben ja die verschiedensten Bereiche, ob das jetzt die Netzplanung ist, die, wenn es um das Thema Glasfaser geht, intelligentere Trassenführung damit bewerkstelligen kann, beziehungsweise die Funknetzplanung, die Abschattungen, die durch neue Gebäude theoretisch entstehen, besser berechnen kann. Also da gibt es ja Unmengen an Möglichkeiten bis hin zu Tools, die im Customer Service den Kontakt mit Kunden erleichtern. Da werden Trials aufgesetzt, da wird getestet, ob sich das im Normal Doing skaliert und auch funktioniert. Dann muss natürlich mittlerweile auch im Kontext des EU-AI-Acts geschaut werden, inwieweit die Dinge, die dort verwendet werden, auch den entsprechenden Richtlinien entsprechen, GDPR-konform sind. Also es ist ein großes Set an Themen, das wir da überprüfen und dann auch auf die Leistungsfähigkeit entsprechend austesten.
Ich übernehme einmal, also ich glaube, derselben Regulatorik unterliegen wir ja auch. Also entsprechend sorgfältig prüfen wir das. Also ist auch tatsächlich so. Also das heißt, du experimentierst nicht drauf los, weil dafür sind wir einfach zu groß und die Fallhöhe zu groß. Ich glaube aber, das teilt sich beim BVB jetzt zumindest in meinem Bereich, für den Sport kann ich nicht sprechen, aber jetzt im Kaufmännisch-Marketing-Bereich teilt sich das eigentlich in drei Felder. Zum einen siehst du, dass Softwarelösungen und Tools, mit denen du ohnehin schon arbeitest, mehr und mehr KI-Lösungen implementieren. Das ist einfach Adobe, Salesforce, also womit auch andere irgendwie arbeiten. So. Das ist das, wo wir natürlich schon schauen, wo ist der Mehrwert, passt es zu der Regulatorik und es dann auch einsetzen, da wo es Sinn macht. Der zweite Punkt ist, glaube ich, die generelle Ertüchtigung unserer Belegschaft, denen was an die Hand zu geben, sodass sie in ihren persönlichen Workflows, sage ich mal, sicher künstliche Intelligenz einsetzen können. Dazu hat die IT eine eigene ChatGPT-basierte Lösung an den Start gebracht, womit wir Sachen wie synthetischen Content, aber auch im Grunde das, was wir aus den GPT-Modellen kennen, im Arbeitsalltag nutzen können, das Ganze verbunden auch mit Schulungen. Da haben wir schon eine gute Adoption Rate, das ist schon sehr spannend zu sehen und das löst den Leuten auch wirklich Probleme. Das dritte Feld, was wir haben, sage ich mal, wie können wir KI generell im Unternehmen zur Erhebung von Effizienzgewinnen ansetzen? Das ist immer sehr Use-Case-bezogen. Natürlich schauen wir dann an, wie sieht eine technische Lösung für ein Business-Problem aus? Und immer öfters ist die KI eine Lösung, wird dann davon geprüft. Ich will nur eine Sache flaggen, wo wir extrem zurückhaltend sind. Das haben wir auch in der KI-Policy, die wir als Unternehmen uns auch gegeben haben, festgehalten. Wir sind sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, synthetische Inhalte zu erstellen und einzusetzen. Weil so sehr ich auch liebe, mit den Dingern rumzuspielen, da kommt das Spielkind wieder, ja, das ist auch für uns eine strategische Herausforderung, beziehungsweise, glaube ich, mein persönlicher Take, auch ein strategischer Vorteil. Weil in einer Welt, wo du Videos nicht mehr trauen kannst, wo AI-Slop nicht nur ein Schlagwort ist, sondern Realität, wenn man sich seine Social-Media-Feed ansieht, also dieser Müll, der durch künstliche Intelligenz erzeugt wird, sind wir, glaube ich, als Fußballverein gut beraten, das nicht zu tun. Also nicht unsere Spieler, unsere Fans, unsere Einstellungen durch synthetische Inhalte zu erweitern oder ähnliches. Schließt nicht aus, dass man mal ein spielerisches KI-Grafiktool entwickelt und damit Sachen macht, die man sofort dann als grafischen Gag irgendwie erkennt. Aber wir würden, glaube ich, nie unsere Spieler in ein Sprachmodell einspeisen und sagen, super, wir brauchen keinen Content Day mehr, sondern wir prompten jetzt alle Visuals nur noch raus. Weil dann würden wir halt, und da schließt sich die Markendiskussion wieder, wir was als Verein verlieren, was für uns extrem wichtig ist, nämlich Authentizität. Und das Versprechen, wenn du bei einem BVB-Spieler in irgendeiner Medienform siehst, dann ist das auch tatsächlich so passiert. Da sind wir extrem zurückhaltend. Da pfeife ich auf die Effizienzgewinne, da will ich den Kern der Marke schützen.
War ja schon fast ein Abschluss für den Tag.
War so nicht geplant.
Nein, nein, ist gut. Aber ich glaube, dahinter waren noch, genau, noch zwei Fragen.
Ja, ich hätte noch mal eine Frage. Es geht darum, es gibt ja jetzt so neue Unternehmen, die neue Fitnessprogramme entwickelt haben. Vielleicht ist Aura ein Begriff, das ist so ein Fitnessring, der sehr sensitiv Daten abrufen kann. Und da wollte ich fragen, ob sowas vielleicht auch ein Thema im Profibereich ist, weil die ja sehr exakt, da gibt es auch inzwischen Studien, auch Daten liefern können zu Schlafqualität und vielen Dingen. Und das ist ja für einen Profiverein noch interessant, ja. Und ob man sowas auch irgendwie rechtlich einbinden kann. Das ist auch ein europäisches Unternehmen. Ich glaube, die sitzen in Finnland, ja. Und ja, das wäre so meine Frage, ob das vielleicht auch eine Zukunft im Profisport ist, um, ich sag mal, auch die Qualität zu verbessern oder zu erweitern in diesem Bereich, ja. Weil natürlich haben die Profis ihre Privatsphäre, aber es gibt ja eine Zeit, wo man seinen Arbeitsvertrag hat und wo man tätig sein muss, wenn man dann auch nachweisen kann oder, ich sag mal, diese entsprechenden Gesundheitsdaten auch liefert, hat man damit vielleicht auch eine gewisse Sicherheit auf eine, Effizienz auch im Hinblick darauf, dass auch alles vernünftig läuft, ja. Ne, weil wenn man einmal einen Gesundheitscheck am Anfang der Saison macht, heißt das nicht unbedingt, dass es dann dauerhaft auch vernünftig läuft. Und das kennen wir aus der Vergangenheit, ne, dass es auch immer mal Spieler gibt, die sich da nicht hundertprozentig an die Dinge halten, die dann vielleicht auch vom Verein gewünscht sind. Dankeschön.
Also ich für mich, und ich verwende so einen Ring, ich hätte ein Problem damit, wenn in der Früh mein Arbeitgeber kommt und sagt, du schläfst zu wenig.
Ich kenne deinen Vertrag nicht. Wir kennen die aber der Fußballspieler, von daher, das mag anders sein. Prinzipiell, die Fußballspieler haben auch außerhalb des Spiels oder Trainings Sensoriken. Ja, inwieweit dieses Produkt Not und quasi den Strom, die Parameter mitliefert, die wir brauchen und sie nicht über den Brustgurt effizienter sind, auch bei sehr sportlichen Aktivitäten, weiß ich nicht. Ich würde es mir nachher mal angucken und vielleicht mal einen bestellen. Aber prinzipiell glaube ich, dass unsere Kollegen im Sport, wir haben auch 2-3 Leute, die sich nur mit Innovationen gerade beschäftigen, das mit Sicherheit schon auf dem Schirm hätten, wenn es relevant wäre für den Sport oder für die Daten, die wir brauchen. Es gibt mit Sicherheit immer irgendwelche Alternativlösungen, die ja vielleicht auch länger halten. Ich weiß nicht, wie lange hält der Ring?
4 Tage.
Ah, okay, dann hätten wir nur das Problem, dass vielleicht die Fußballspieler ab und an einen neuen Ring brauchen. Aber das müsste man auf jeden Fall prüfen. Also ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Aber normalerweise haben die Leute das dann schon auf dem Schirm, weil wir halt sehr viel mit Universitäten und Technologieunternehmen auch zusammenarbeiten. Aber bitte.
Ich möchte das noch einmal ergänzen, vielleicht auch aus einer Business-Perspektive, weil das, was Sie ansprechen, ist ja eigentlich dieses Thema, wie relevant ist das Themenfeld Gesundheit für einen Fußballverein? Und es ist, der eine oder die andere wird es mitbekommen haben, für uns ein durchaus relevantes Thema. Also einmal, weil, wie Stefan sagt, wir da natürlich Teams haben, die genau die Beobachtung in dem Feld, die Entwicklung in dem Feld beobachten und schauen, wie können wir das für den Profisport nutzbar machen. Aber wir haben jetzt ja angekündigt, die BVB Gesundheitswelt zu bauen in Brakel, um medizinische Versorgung unserer Profimannschaft natürlich nochmal auf ein anderes Level zu heben. Aber das wird auch eine Gesundheitseinrichtung sein, die auch der, wie sag ich mal, Kassenpatienten oder der breiteren Öffentlichkeit in Dortmund dann offen stehen wird oder Partnern. Und natürlich tut sich da auch ein komplett neues Innovationsfeld für Produktdesign, Service Design und Ähnliches aus, wo wir innovative Lösungen, die wir natürlich im Profisport etabliert haben, schauen, wie können wir die in der breiteren Öffentlichkeit auch zur Verfügung stellen. Also ein spannendes Thema, was Sie ansprechen.
Wichtig ist nur, es gibt nicht nur einen Gesundheitscheck am Anfang der Saison. Es gibt ziemlich viele, auch während der Saison.
Sonst würden wir nicht
Champions League spielen können, ja, glaube ich.
Also nicht nach letzter Saison.
Mehr als den Laktattest zum Anfang.
Zum Beispiel.
Ja. Da war noch eine Frage dahinter.
Dankeschön. Ich mag zum Schluss nochmal das unbequeme Thema Regulatorik bringen. Data and Analytics wird, vermute ich, ein Wettbewerbsvorteil im Spiel sein, früher oder später, mit monetären Auswirkungen, würde ich mal vermuten, weil ob man gewinnt oder nicht, macht ja einen Unterschied für den Verein. Ist zu erwarten, dass der DFL heißt es richtig, ne?
Die DFL, ja.
Ja, dass die da regulatorisch eingreifen?
Also prinzipiell ist es pro Liga, greift
die entsprechende Liga schon ein, indem sie definiert, was sie bereitstellt, was sie erwartet. Ob wir weitere Sensoriken für uns aufnehmen und was das für uns heißt als Wettbewerbsvorteil auch zwischen Deutschland und dann halt zum Beispiel England, das bleibt offen. Ich denke, es gibt doch schon Unterschiede von dem, wie man und was man bekommt. Es macht oftmals Stand jetzt aber eher einen nationalen Unterschied, wenn man das schon messen könnte oder kann. Ja, international ist das noch nicht vergleichbar. Und natürlich hat man dann auch die Herausforderung für ein Unternehmen wie City, das sehr stark finanziert wird, ja, dass es da einfach einen monetären Vorteil gibt, was dann auch das Thema Datenerfassung angeht. Es bleibt abzuwarten. Aber die DFL hat natürlich kein Interesse, eine Mannschaft zu bevorzugen, sondern eher ein Ökosystem zu bauen, das alle gleichermaßen nutzen können. Also abhängig von der Liga und von der Motivation vielleicht auch.
Ich finde die Frage total spannend, aber es ist nicht prognostizierbar. Die Frage ist aber auch, welchen Blickwinkel nimmt man drauf? Weil, wie Stefan gerade gesagt hat, die DFL stellt ein bestimmtes Mindestmaß an Datenpunkten zur Verfügung und Spaß ist, was du draus machst. Und dann hast du aber natürlich auch wieder die Unterschiede. Aber wo hörst du da auf? Also Daten und Analytics ist ein Thema. Die gleiche Diskussion könnte ich ja auch über Training Facilities und sonstige Infrastrukturen sprechen, wo ein etablierter Champions League Teilnehmer wie Borussia Dortmund andere Bedingungen hat als eine Spielvereinigung in Elversberg. Müsste man da auch regulatorisch eingreifen? Also Sie sehen, wenn man damit einmal anfängt, also ist die Frage, wie betrachtet es man? Ne? Also ist es ein Infrastrukturvorteil oder wird das Spiel dadurch wirklich massiv unfair, indem sich einige Vereine so eine Analyse herbei investieren können? Total spannende Frage und ich habe keine Antwort drauf.
Vielleicht ergänzend, was schon einen Unterschied macht oder mit Sicherheit machen wird, ist nicht nur, wie viele Daten sie erfassen, solche, welche Partner sie mit ins Boot holen, um die Daten auch aus einer Wissenschaftlichkeit heraus zu analysieren und auszuwerten. Und da ist mit Sicherheit schon die Möglichkeit, je früher sie damit anfangen und auch mit welchen Partnern, Universitäten sie zu tun haben, umso eher ist das Ziel da.
Und vielleicht auch noch ergänzend, damals bei dem Projekt in Wolfsburg, da gab es explizit ein Metadatenrecht. Also neben den reinen Übertragungsrechten und den Bildrechten hat die DFL dafür gesorgt, dass die Metadaten, also wie Geschwindigkeit, Scoring, Accuracy, selbst die Heatmap am Feld in eine rechte Kategorie eingeordnet wurde und entsprechend jetzt auch als Recht von der Bundesliga gekauft werden kann.
Aber dann wieder über alle Vereine.
Genau.
Ja. Da sind noch zwei letzte Fragen gleich.
Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Und meine Frage bezieht sich vor allem auf das Mitgliedermanagement. Ich habe jetzt mal gerade eben nachgeguckt, der BVB hat 230.000 zahlende Mitglieder als Verein. Und da würde mich mal interessieren, wie KI, sage ich mal, auch die Mitgliederanalyse verändert. Also wie halte ich Mitglieder up to date? Wie gewinne ich neue Mitglieder? Vielleicht auch die Mitgliedsstrukturanalyse. Also gibt es da aktuell den Einsatz von KI? Ich gehe wahrscheinlich davon aus. Und wie wird das sich auch vielleicht zukünftig entwickeln?
Also tatsächlich setzen wir im Moment keine KI ein, um den Mitgliederbestand zu analysieren, was aber auch daran liegt, dass wir von unseren Mitgliedern gar nicht so massiv viele Datenpunkte haben, sondern im Grunde ist eine Mitgliedschaft ist letzten Endes, wenn du so möchtest, ein Fleck in einer Datenbank, womit jemand als ein Mitglied gekennzeichnet wird. Und es ist jetzt nicht so, dass wir da tiefgehende Daten erfassen, was Interessen, Nutzung, geschweige denn Wahlverhalten oder irgendwie so etwas angeht. Ist ja auch ein Thema des eingetragenen Vereins. Deswegen ist jetzt wir, weil wir sind ja Vertreter der KGaA, die rechtliche Differenzierung muss man machen. Deswegen arbeiten wir auch gar nicht so stark da rein. Also da ist tatsächlich die Ansprache der Mitglieder, die hat sich natürlich schon digitalisiert. Es wandert mehr in digitale Kanäle, CRM-Kanäle werden immer wichtiger. Aber künstliche Intelligenz findet da noch keinen Einsatz und nee, ich hätte im Moment auch noch gar nicht die Use Cases, wo ich sagen würde, da sehe ich den Mehrwert, den eine KI in der Bearbeitung oder Analyse der Mitgliedsdaten dann bringen würde.
Dankeschön. Ich habe eine Frage, die geht ein bisschen in den ethischen Bereich. Mindestens vom BVB wissen wir ja, dass es durchaus ein Wertegerüst gibt, das da mitvertreten ist. Und das würde mich dann von Vodafone wie vom BVB interessieren. Wo sehen Sie möglicherweise ethische Grenzen im Einsatz von innovativen Technologien? Ich denke an sowas wie Implantate oder was auch immer, also wo es in so transhumanistische Denkrichtungen gehen könnte. Was wären für Sie Grenzen?
Schwer zu sagen. Also grundsätzlich, wie gesagt, was das Thema KI betrifft, da sind wir ganz, ganz, ganz klar reguliert im Kontext des EU-AI-Acts. Sämtliche Erhebungspunkte, die auch bei Analytics passieren, sind GDPR-konform. Das geht bis dahin, dass wir auch vom BFDI verpflichtet wurden, kleine Bergbauernhöfe rauszurechnen, weil man aufgrund quasi ihrer exponierten Lage ja darauf schließen könnte, dass das genau dieser Bauernhof ist. Also das sind ganz enge Korsetts, die gerade wir als Telekommunikationsunternehmen haben, weil wir auch, wir haben ja nicht nur die Inhaltsdaten, sondern wir haben auch die sogenannten Verkehrsdaten, sprich, welche Nummer spricht mit wem, ohne überhaupt über Inhalte zu wissen. Und selbst das ist schon sehr strikt reglementiert. Also wir sind da sehr, sehr vorsichtig, prüfen alles sehr oft, was auch dazu führt, dass Innovationen bei uns leider etwas länger dauern. Genau aus dem Grund, weil wir versuchen hier nicht nur Dinge einzuhalten, sondern sie einhalten müssen. Und grundsätzlich also Implantate etc., das ist nichts, was wir von selbst starten würden, sondern wir arbeiten ja auch sehr eng mit Startups. Und wenn es hier eine gesellschaftliche Akzeptanz gibt, wo wir sehen, dass mehrere Unternehmen das verfolgen, dass es auch auf Akzeptanz stoßt, dann würden wir das auch angehen. Aber von vornherein sowas zu forcieren, ist auf keinen Fall unser Ziel.
Genau, ich würde weitermachen, gerne ergänzen. Aber wir haben eine AI-Policy für uns gesetzt, inklusive der ethischen Grundsätze, die wir, wir haben für uns verschiedene Dinge definiert gehabt als Unternehmen, wie sicherlich auch andere Unternehmen, von ethischen Grundsätzen an sich bis hin zu einer AI-Policy, die genau das auch betrachtet. Von wir nutzen AI eher zur Verbesserung von Prozessen und weniger vielleicht soll man das nicht sagen, aber ich erwähne es einfach mal. Also eher zur Kündigung von Menschen, weil wir es schon durch Maschinen ersetzen, ist nicht unser Ziel. Wir wollen es nutzen, um Hilfestellung zu geben. Wir wollen es nutzen, um natürlich die Effizienz zu steigern. Aber wir haben uns da ganz klare unternehmerische Grenzen gesetzt, die sowohl Mitarbeiter schützen, wie dann halt auch gegebenenfalls Fans. Und ohne zu sehr einzutauchen, wir können uns nachher beim Bier gerne unterhalten, was dann noch die ethischen Herausforderungen bei dem ganzen Thema sind. Aber wir nutzen AI, wir wollen AI nutzen oder nutzen AI, um Diskriminierung zu unterdrücken. Ja, das ist unser Fokus, weil wir halt mit gutem Beispiel vorangehen wollen und nutzen diese Technologie eher so als anders, wie man es vielleicht auch als ein wirtschaftliches Unternehmen machen könnte. Aber das haben wir uns selbst auferlegt.
Ich möchte unbedingt ergänzen, weil ich das eine tolle Abschlussfrage finde. Also, dass wir noch auf Transhumanismus kommen in der heute Abend in der Diskussion. Darauf habe ich jetzt nicht gewettet, finde ich aber großartig. grundsätzlich gilt, was die Kollegen gerade gesagt haben. Ich glaube, Regulatorik und auch Selbstverpflichtungen, die halt über eine AI-Policy kodifiziert ist, die rahmt uns schon ein. Gleichzeitig, soweit wir alle hoffen, nach vorne zu denken, habe ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, noch nicht drüber nachgedacht, welche Auswirkungen die Realisierung von transhumanistischen Konzepten auf Fußballvereine hat. Ist aber eine spannende Frage, deswegen auch so eine tolle Abschlussfrage. Was ich aber versprechen kann, ist, dass wenn solche Entwicklungen gesellschaftliche Relevanz kriegen und ein Fußballverein anfängt, darüber nachzudenken, dann wird ein Fußballverein wie Borussia Dortmund nie sagen, das machen wir jetzt. Sondern das wird immer eine unfassbar intensive, kontroverse und auch laute Diskussion darüber geben, gerade bei solchen Themen, bis zu welchem Grad ist ein bestimmtes Verhalten von den Werten des BVBs gedeckt. Das ist unfassbar anstrengend. Ist einfach so. Wenn man mittendrin ist in diesen Diskussionen, die haben wir beim BVB in regelmäßiger Unregelmäßigkeit und ich finde es unfassbar anstrengend und ich freue mich aber trotzdem jedes Mal, sie zu führen, weil ich glaube, das ist halt die Qualität von einem Verein, der auch Werte lebt. Das ist nicht immer angenehm. Aber die Diskussionen sind ja wichtig. Und da ist dann so eine Organisation wie ein BVB auch so ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich will die Rheinmetall-Diskussion nicht aufmachen, inhaltlich. Aber ich finde es unfassbar wichtig, dass die auch im Rahmen vom BVB geführt wurde. Dass man sich da nicht einigen wird, ist klar. Aber Fußballvereine sind halt so emotional aufgeladene Geschöpfe und Organisationen, dass sie eigentlich ein guter Ort sind, das zu verhandeln. Weil so viele Orte hast du ansonsten nicht mehr in der Gesellschaft, wo du so eine heterogene Masse dazu zwingst, sich zu etwas zu verhalten. Und das gilt auch für diese technologischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die ethisch vielleicht noch mit Fragezeichen versehen sind.
Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Vielen, vielen Dank.
Ich war so ein schönes Abschlusswort, dass ich meine letzte Frage an euch einfach skippen würde. Von daher, ich glaube, das passt ziemlich gut, was du gesagt hast. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank an euch. Danke, dass ihr heute da wart. Danke, dass ihr heute mit uns eure Gedanken geteilt habt. Vielen Dank an euch, dass ihr alle so fleißig Fragen gestellt habt und dabei wart. Mir bleibt nur zu sagen, ich hoffe, wir sehen uns hier demnächst Vodafone und BVB Business Netzwerk auf jeden Fall nochmal wieder. Ich glaube, das war erst der Auftakt für viele, viele andere Veranstaltungen, andere Farbe.
Naja.
Ja, okay. von daher, genau, mir bleibt nur zu sagen, das Networking steht jetzt an, das Essen, ich habe schon kleckern hören, also von daher, man riecht es schon ein wenig. Jetzt gibt es lecker, Catering-Team ist da und einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.